Guten Morgen miteinander, herzlich willkommen alle zusammen. Heute Morgen habe ich ganz viele von euch nicht heute kennen, das ist nicht persönlich. Irgendwo bin ich gerade ein bisschen beschäftigt mit anderen Sachen, dass es funktioniert. Schön, seid ihr alle da. Und die, die im Bistro sind oder sonst zuhören, herzlich willkommen. Ja, wir sind zusammen unterwegs im Leben von Jesus. Das, was er gemacht hat, was er gesagt hat, was er gelehrt hat. Und ich könnte mir noch vorstellen, dass wir heute sehr wahrscheinlich zur bekanntesten Geschichte kommen, die Jesus erzählt hat. Wenn ihr jetzt müsstet sagen, die bekannteste Geschichte von Jesus, welches ist die bekannteste Geschichte? Mal schauen, ob wir so falsch liegen oder nicht. Was denkt ihr? Was? Der verlorene Sohn. Wir wollen heute über den verlorenen Sohn reden. Gell?
Ja,
probier es. Also, ihr Kinder habe ich vorgewarnt, dass eine Viertelstunde länger gehen könnte. Gell? Die Geschichte kennen wir ja eigentlich. Aber es war mega spannend zum Vorbereiten. Mega, mega interessant. Und wir haben ganz einen Haufen spannende Elemente entdeckt. Und ich hoffe, dass wir ein, zwei von denen euch weitergeben können. Ich werde die Geschichte lesen, aus Lukas 15, ab Vers 11. Und er sprach. Du siehst ja dann etwas im Hintergrund, da sage ich absichtlich nichts dazu, das ist gut. Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der jüngste von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht, und er hätte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen, zog in ein fernes Land und dort brachte er sein Leben Erbteil durch mit Prassen. Ja, fast Leben auch fast, ja. Als er aber alles verbracht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben. Und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er hin in sich und sprach, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger? Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße, mache mich einem deiner Tagelöhner gleich. Und er machte sich auf, kam zu seinem Vater, als er aber noch weit weg entfernt war, sah ihn sein Vater, und es jammerte ihn, und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her, zieht es ihm an, gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's, lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist gefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld, und als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was da wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er sehr zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten, du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du sollst aber fröhlich sein und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist hier lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Genau, zu dieser Geschichte möchten wir ein paar Sachen erzählen, gell?
Ja, ich habe zuerst noch geschaut, wo findet das Gleichnis statt. Im Vers 1 heisst es, es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören, und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Das ist wie so die Situation, die Leute haben zugelassen. Und dann hat Jesus zuerst das Gleichnis vom verlorenen Schaf und vom verlorenen Groschen erzählt. Und das ist nachher das dritte Gleichnis. Schaf, der Groschen und dann kommt der verlorene Sohn. Und bei allen geht es eigentlich darum, wo Jesus sagt, wie Zünder, die Buße tun, sind willkommen bei ihm. Da ist Freude im Himmel, wenn jemand sich finden lässt. Und in allen Gleichnissen ist einfach die unverdiente Gnade, die kommt. Es ist Jesus, der sucht und findet. Und du und ich sind Schafe, Münzen, der verlorene Sohn. Welcher von diesen zwei? Ich habe nachher gemerkt, es ist immer das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wenn ich mich vorbereitet habe, sind es eigentlich zwei verlorene Söhne, die wir hier haben. Man kann links oder rechts vom Ross oben runterfallen. Genau. Die zwei Söhne. Sie haben daheim gewohnt beim Vater und haben es eigentlich beide mega gut gehabt. Das ist, sie haben alles gehabt und gleich, speziell der Jüngere, ist nicht zufrieden gewesen. Er hat von etwas anderem geträumt und ich habe gemerkt, das hat eigentlich schon lange vorher angefangen. Das hat nicht an dem Tag angefangen, wo er verloren gegangen ist, wo er ausgezogen ist, sondern es war eine Herzenshaltung, die schon lange vorher vorhanden war. Ich habe mir das schon überlegt, was ist es denn, warum will der gehen? Warum will er gehen? Warum kommt er auf die Idee? Und ich glaube, die Idee hat er schon lange in seinem Kopf gehabt. Das ist nicht plötzlich einmal schlafen und dann am Morgen. Sondern er hat Freiheit wollen. Er hat etwas anderes wollen. Er ist auch in ein ganz anderes Land gezogen. Das Gleichnis ist zu Israel. Er ist in ein heidnisches Land gezogen. Er hat auch weg von dem Gott wollen. Mehrere Sachen in dem Sohn seinem Leben innen haben nicht gestummen, über eine längere Zeit. Das ist mir wie so wichtig geworden im Vorbereiten. Auch Sachen in unserem Herzen können wir nicht decken. Und dann sind sie da. Dann sind Gedanken, neue Gedanken. Wir wollen etwas anderes. Da gibt es doch etwas Besseres als das, was ich habe.
Genau. Der Sohn hat offensichtlich gewisse Issues. Und die Issues, das sind die Issues, die wir im Zeugsabend sicher entsprechend werden adressieren. Eines davon ist Rebellion. Das andere ist, das ist rein nach Unabhängigkeit. Unabhängig ist doch etwas richtig Gutes. Wenn man es richtig herausfindet, ist Unabhängigkeit der Riesenseich. Wir brauchen eine gesunde Abhängigkeit. Über das werden wir jetzt anders mal reden, nicht jetzt. Und er hat einfach etwas Neues wollen. Weil das Neue ist immer besser als das Alte, bekanntlich, oder? Man kann sagen, das Alte ist besser als das Neue, dazu gibt es ein anderes Spruch in den Sprüchen, den lassen wir jetzt weg. Aber der Sohn, wie es mir gesagt hat, hat einfach eine Haltung gehabt, wo gesagt hat, ich will jetzt mal weitergehen. Und es ist interessant, er sagt dann nachher, Vater, gib mir, was mir zusteht. Und dazu wird nachher eine ganz interessante Bibelstelle lesen. Wie viel das ihm zusteht, hä? 5. Mose 21, 17. Sondern er soll dem Sohn der Ungeliebten, das war die erstgeborene Frau, weil die zweite lieber gehört hat, das haben wir zum Glück heute nicht mehr. Als ersten Sohn anerkennen und ihm zwei Teile geben von allem, was vorhanden ist, denn dieses ist der Erstling seiner Kraft und sein ist das Recht des Erstgeborenen. Das heisst, der ältere Sohn hat zwei Teile bekommen, der Jünger nur einen. Einfach nur so ein kleines, nebenbei, noch ein bisschen, vielleicht behalte das mal im Hinterkopf, wenn es da um den älteren Sohn geht. He? Und der ist einverstanden mit dem und in der Kürze packt er sein Zeug zusammen und verschwindet, wie es mir gesagt hat, weit, weit weg. He? Und das Spannende ist, und das ist etwas mega Interessantes, finde ich ganz, ganz wichtig, das müsste dessen sehr wohl bewusst sein. Der Vater hier, und das ist der Unterschied zwischen den anderen zwei, der Vater stürmt jetzt nicht mit dem Sohn, bitte, bitte, bleib doch da. Ich will das nicht geben. Etwas mega, mega, mega Wichtiges. He? Ganz etwas Wichtiges. Gott wird nicht auf den Knie kommen und uns bitten. Ganz sicher nicht. He. Gott ist Gott. He. Gott wird nicht auf den Knie kommen und uns bitten. Ganz speziell, wenn wir in dieser Situation sind, dass wir es mal ein bisschen hatten, wird Gott nicht auf den Knie kommen. Gott hat ganz klar entschieden, schon ganz am Anfang, das ist mega wichtig, dass wir wissen, ganz am Anfang hat der Mensch mit einem freien Willen geschaffen. Und es wird und bleibt immer die Entscheidung vom Menschen. Immer, immer, immer. Und Gott hat sie so wollen. Gott hat wirklich Interesse an den Leuten, die wirklich mit ihm wollen, zusammen sein. Er hat null Interesse an denen, die das Gefühl haben, sie müssen dabei sein. Ganz wichtig, er will die wollen. Die wollen. Und nicht die, die das Gefühl haben, sie müssen. Weil das mit dem Müssen verhält nicht. Der Sohn hat ein gewisses Alter gehabt und das Gefühl, er hat müssen. In seinen Augen. Nein, jetzt will ich nicht mehr müssen, jetzt will ich mal unabhängig sein von meinem Vater, ich gehe ganz weit weg, wo mein Vater nicht mehr schauen kann, wie es geht. Wo ich machen kann, wie ich will. ganz, ganz, ganz wichtig. Es ist ein fundamentales Element, ein fundamentales Prinzip, das wir immer wieder müssen vor Augen haben. Es ist immer unsere Entscheidung. Gott wird nicht auf den Knien zu uns zurückkommen. Wir müssen selber gehen. Es ist an uns. Weil Gott will mit uns zusammen sein. Und er will, dass wir wollen mit ihm zusammen sein. Nicht, dass wir müssen. Und darum tut der Vater hier auch sehr locker, in Anführungszeichen, das Erbe einfach teilen. Das hat es übrigens tatsächlich so gegeben. Ist dir wichtig? Das ist nicht so, wenn ihr nachgeschaut, ist nicht so, dass man das erst beim Tod gemacht hat. Es hat auch mehrfach gegeben, dass der Vater das Erbe viel früher schon verteilt hat und gesagt, das ist dein Teil, das ist dein Teil. Das war also nicht etwas, was jetzt außergewöhnlich gewesen wäre. Wichtig zum Wissen. He? Aber es ist schlussendlich unsere Entscheidung. Und der Vater macht parat und der Sohn nimmt. Gell?
Genau, der Paulus sagt noch immer noch im 2. Timotheus 14, denn Demas hat mich verlassen und diese Welt liebgewonnen. Das hat es immer wieder gegeben. Mhm. Das ist nicht einfach nur der Verlohnungssohn, das gibt es bis heute. Einfach die Laub, die Welt liebbekommen. Das heisst nachher mit Prasserei, verschwenderisches Leben heisst das, hat er sein Geld durchgelassen, keine Ahnung, ich zahle noch eine Runde, ich zahle da noch eine Runde. Der ältere Sohn sagt später, mit den Huren hat er das Geld durchgelassen, steht aber am Anfang nicht. Hat mich auch noch interessant, ob er das einfach eingeschoben hat, vielleicht ist es wirklich so gewesen, das weiss man nicht. Er hat sein Leben genossen und ist immer tiefer runtergefallen. Er ist langsam ein bisschen verzweifelt worden, das Geld ist ausgegangen, Hungersnot ist gekommen, bis zum Seuhirt. Und Seuhirt ist für einen Jod natürlich absolut schlimmst. Ich denke, dass echt das bei uns wäre der absolut schlimmste Job. Gell? Ich weiss es nicht. Aber Seufleisch hat man ja gar nicht dürfen essen.
Seuhirt nicht dürfen anlängen. Bist du unrein gewesen, sogar beim Anlängen von der Seu?
Also für einen Jod ist es wirklich der hinterletzte Job gewesen. Ja. Und dort ist er gelandet. Verzweifelt, allein und dann ist etwas, der Satz hat mich so gut gedacht.
Der ist so gut, der ist so wichtig, ich will zuerst noch das andere Zwischenzeug schnell erledigen. Da. Das ist interessant. Ich glaube, das ist etwas Wichtiges für uns zum Wissen. Wir denken, wir haben eine gewisse Freude, in der Freude gehen wir und genießen es. Und ich sage nein, die Freuden dieser Welt sind von kurzer Dauer. Von sehr kurzer Dauer. Und die Krise kommt bestimmt. Irgendwann kommt sie bestimmt. Und auf das müssen wir uns ein Stück weit einstellen. Das ist hier passiert. Die Krise ist gekommen, oder? Und ich will da etwas noch Interessantes betonen. Da ist mir eingefahren. Und er ging hin und hängte sich ein Bürger jenes Landes. Verflucht ist der Mensch, der Fleisch für seinen Arm hält. Und sie verlässt auf Menschen. Jeremia 17,5 folgende. Der wird wetterwendig sein, unbeständig, und den kannst du nicht brauchen. Und genau das hat er gemacht. Typisch. Der Mensch in seinem Frust probiert häufig, wenn er rebellisch unterwegs war und weggegangen ist, probiert er irgendwo selber etwas zu probieren. Und er hat sich dort an einen Mensch vom Land gehängt. Und der Jeremia ist so deutlich, wie kannst du einblenden, Jeremia 15,5-7. Das ist ganz, ganz etwas Schlechtes. Wirklich eine ganz, ganz dumme Entscheidung von dem her, oder? Hm? 17,5, sorry. 17,5, nicht 15,7, mein Fehler. 17,5 ist es. Verfluchtes Mal, ja, genau. Ist nicht so gut. Und so ist es ihm gegangen. Und es ist ja nachher. Er ist ja dort schlecht weg gewesen, aber nachher ist er erst auf das Saufeld gekommen, dass ihm alles von der Sau können fressen, oder? Und es ist wirklich weit runtergegangen, das hat es mir so gut beschrieben, wie viel mehr müssen wir nicht sagen dazu von dem her. Und was er geht, schlussendlich Armut statt Reichtum. Danke für das, wir haben keine Schätze nicht an Sachen, wo Rost und Motten. Einfach, auch nicht an so Sachen, die hast du jetzt schon wieder von dem her. Wir haben unser Herz nicht an Schätze, die vergänglich sind, hoffentlich. Weil das gibt Armut. Und nachher genau, gell?
Genau, ist er dort gelandet, beim Seuhüten, zunder Schunden. Ich merke schon, es ist alles immer ein Prozess im Leben. Zuerst hätte er ja noch prassen und Rundinnen ausgeben und. Es hat gar nicht so schlecht ausgesehen, aber er hat dann schon in einem anderen Herd dienet. Und jetzt wird es immer deutlicher. Wem diene ich? Unter welcher Macht stehe ich? Stehe ich unter der Macht von dem Elternhaus, von dem Vater, oder gebe mich einfach raus? Es gibt manchmal so Zwischenlösungen, ein bisschen raus, wieder zurück, ein bisschen raus, und dann immer mehr raus und immer mehr raus. Auf jeden Fall landet er dort einfach eben abhängig von Menschen bei diesen Säuen. Und dann heisst es, da ging er in sich. Und das finde ich ganz, und ich merke für mich, das müssen wir machen. Wenn wir an Orten sind, wo wir merken, wir gehören nicht her, oder irgendetwas stimmt nicht, oder etwas, dann müssen wir in uns gehen. Wir müssen überlegen, hey, wie ist es denn so weit gekommen? Warum hocke ich jetzt hier am Säuhüten? Was für Entscheidungen sind vorausgegangen? Was ist gsi? Ist ich irgendwo, bin ich irgendwo falsch abgebogen? Es kann manchmal auch nur so Teilbereiche von unserem Leben sein. Hier ist natürlich das ganze Leben. Aber wo bin ich falsch abgebogen? Was ist passiert? Und er hat nachher studiert über seinen Zustand. Und dann heisst es noch eine, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben und ich verderbe hier im Hunger. Plötzlich ist das 20, eigentlich habe ich es ja mal gut gehabt. Dann, wo ich gemeint habe, es fällt mir alles, es stimmt nicht, ist ja doch nicht so schlecht gewesen. Sogar ich wäre Sohn gewesen und Tagelöhner haben es viel besser gehabt als die Situation, die ich jetzt drin hocke. Und dann hat er gesagt, im 18. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Er hat es gespürt, es ist ihm bewusst geworden, er hat Unrecht da, ist schuldig geworden, bei seinem lieblichen Vater, aber auch bei Gott im Himmel. Und es ist wie eine Schuldeinsicht vorhanden gewesen. Ganz wichtig, er hat hier gecheckt, ich habe etwas falsch gemacht. Und ich bin schuldig geworden hier, an meinem lieblichen Vater, aber auch vom Vater im Himmel. Weil ich bin in ein anderes Land, ich bin zu den Heiden, ich bin hier am Seehütte, ich sollte das nicht machen. Ich bin an denen schuldig geworden. Und eine innere Weichenstellung ist gelegt worden. Aber das reicht noch nicht. Das reicht noch nicht. Sondern er muss aufstehen, und zu machen. Er muss die Sache jetzt in die Tat umsetzen. Er muss Abschied nehmen von dem Alten und muss in eine neue Zukunft einlaufen. Der Herrschaftswechsel muss jetzt stattfinden. Vom Satan wieder zu Gott.
Ja, es ist interessant. Ich finde es mega, mega spannend. Ich habe ein paar Elemente dort in der Umkehr, die ich wirklich betonen möchte, was Miri schon angetönt hat. Der Punkt ist der, er hat erkannt, dass er Fehler gemacht hat, dass er Sünde hat. Und das 19. finde ich auch etwas mega, mega Spannendes. Der Vers, wo er sagt, ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner gleich. Und ich glaube, das ist etwas Wichtiges. Das ist ein Begriff, der sich Demütigung nennt. Der ganz, ganz entscheidend ist. Und ich habe zwei Vers lesen, 1. Petrus 5, Vers 6. So demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit euch erhöht zur rechten Zeit oder zu seiner Zeit, das ist das Gleiche. Und ich glaube, es ist mega, mega, mega wichtig, gerade in so einer Situation, wenn wir merken, dass wir müssen umkehren, dass wir nicht an unserer Stellung können festhalten können. Ganz, ganz etwas Wichtiges. Wir dürfen nicht an unserer Stellung festhalten. Das geht nicht. Weil wenn wir unsere Stellung festhalten, dann sind wir stolz, zum richtigen Umkehren. Und darum finde ich es so gut, dass der Sohn sagt, ich habe gesündigt beim Vater, im Himmel, beim Vater, und ich bin nicht mehr wert, dass ich die Stellung von deiner Sohnschaft habe, die du mir mal gegeben hast. Mega wichtig. Und das finde ich super, super gut. Weil wenn er mit dieser Erwartung zurückkommt, dann geht es ganz sicher nicht in die gute Richtung. Und das ist so etwas Wichtiges. Und das ist etwas bei unserem Umkehren, wo ganz wichtig ist, wenn wir umkehren, dann können wir nicht damit rechnen, dass wir gerade wieder die gleiche Stellung bekommen, wie wir vorher hatten. Dann kommen wir jetzt ein gutes Teaching kann, was passiert, wenn Leiter sündigen. Und dort ist genau das. Die haben alle ganz klar gewusst, die wissen es, ich kann meine Stellung nicht behalten. Gehört dazu. Und gehört bei anderen zu, ob leider oder nicht. Wir können unsere Stellung nicht behalten, wenn wir uns verdummt haben. Ganz etwas Wichtiges. Ganz, ganz wichtig. Und wir verlieren Autorität und Macht in einem Bereich dort, wo wir es verdummt haben. Vorübergehend. Ganz vorübergehend. Wir verlieren das. Und das müssen wir akzeptieren und anerkennen. Und der Sohn macht das genau richtig. Er sagt, ich bin nicht mehr wert. Und das ist kein Floskel. Das ist kein Floskel von diesem Sohn. Das ist absolut ernst gemeint. Die Erkenntnis, ups, ich hatte eine Stelle gehabt. Aber, und es ist interessant, aber ich will einfach nur noch eine Stellung haben, dass ich in diesem Haushalt dabei bin. Die niedrigste Stellung in diesem Haushalt lenkt mir. Ich bin bereit, Tagelöhner zu sein, solange ich einfach wieder im Haus vom Vater darf sein. Das lenkt mir. Ich muss nicht Sohn sein, aber ich dürfen Tagelöhner sein im Haus von meinem Vater. Und das ist etwas mega Wichtiges zum Verständnis, wenn wir uns verdummt haben, wenn wir irgendwo daneben gehauen haben, dass wir die Sehnsucht haben, zu erkennen, dass wir Buße da haben und dass wir einfach wieder dürfen zurückkommen auf den Knie, wie er so gemacht hat, und sagen, darf ich wieder kommen? Es ist mir gleich, was ich für eine Stellung habe, es ist mir gleich, was ich für einen Platz bekomme, Hauptsache, ich darf wieder bei dir sein. Und das ist das, was der Sohn hier ausdrückt. Und das ist so gut gesagt. Und nachher muss man es machen. Und das ist genau das.
Ich spüre das Umdenken, das müssen stattfinden. Ich merke, in unserem Leben müssen wir den Buß tun. Umdenken. Vorher war er Sohn, hat alles gehabt. Und jetzt kommt er zurück und sagt, hey, wenn ich nur noch darf, ich merke es, ich will einfach in diesem Haus sein. Ist mir gleich wie wo was. Aber in dem er schmeckt das Vaterhaus jetzt. Wo er die andere Erfahrung gemacht hat. Und der Vater als Kind hat mir immer vorgestellt, wie er einfach jeden Tag für aussen steht und auf den Sohn wartet. Aber er ist ihm nicht nachgereist, er hat so Zeug rumgesprochen, er hat nicht gedacht, hey, ich gehe suchen, sondern der Vater ist einfach daheim geblieben. Ganz wichtig für uns. Der Sohn hat noch anders können, er hat nicht müssen, er hat irgendein Vater lässt Freiheit dem Sohn. Er hat ihm das Geld gegeben und er ist gegangen und er hat gemacht, wie er wollte. Und er hat nicht müssen zurückkommen. Aber der Vater hat gewartet. Immer, immer wieder. Bis der Sohn kommt. Und ja, der Vater hat ihn wieder voll und ganz angenommen und hat gesagt, hey, du sollst mein Sohn sein. Du bist als Sohn gegangen, du darfst wieder zurückkommen als Sohn. Es ist wirklich die Barmherzigkeit und Liebe von dem Vater für dich und für mich ist extrem. Und der Vater hat den Sohn wieder angenommen und ja, er hat ein Fest gemacht für ihn. Kleid und Ring, ein Kalb und es hat eine Party gegeben, aber auch so eine richtige Party. Genau. Und das war noch der zweite.
Gell? Bevor wir zum zweiten kommen, noch kurz mal in die Punkte. Und das ist auch spannend, wird das paar Bibelstellen dazu noch nehmen, wo das unterstreichen. Auch die Symbolik, die Jesus hier bewusst braucht, die mega spannend ist. Oder? Er kommt zurück, und das Wichtige, und der Sohn, der Vater fällt ihm um den Hals, he? Und küsst ihn, aber der Sohn hat gemerkt, es ist nicht einfach so, dass es einfach vorbei ist. Sondern ganz klar gesagt, jetzt muss ich das, was ich mir vorgenommen habe, entsprechend richtig ausdrücken. Und sagt genau das, was er sich vorgenommen hat. Er sagt, ich habe gesündigt gegen die Himmel, gegen dich, und ich bin nicht mehr wert, dass ich deinen Sohn heisse. Er ist also genau mit dieser Haltung zurückgekommen. Genau die, die er nicht müssen haben. Aber, und er ist die Entscheidung vom Vater, das ist wichtig. Das ist immer so. Es bleibt die Entscheidung vom Vater, zu sagen, nein, ich nehme dich zurück in meine Sohnschaft, ich gebe das beste Gewand. Ich gebe dir einen Ring. Und das ist etwas Spannendes dort. Das ist so ein ganz spezielles Zeichen gewesen. In der Zeit vom Pharao, wo der Josef dort war, oder? Ist das so gewesen, das ist ein Symbol von der Macht und der Autorität und von der speziellen Stellung gewesen. Und weiter sprach der Pharao zu Josef, siehe, ich habe dich über ganz Ägypten gesetzt und er tat seinen Siegel von seiner Hand und gab ihm Josef an seine Hand und kleidete ihm kostbaren Leinen und legte ihm eine goldene Kette um seinen Hals. Einfach so, wenn du so einen Ring bekommst, der Ring, das ist dann nicht einfach etwas, das ist etwas ganz, ganz symbolisch Wichtiges in diesem Zusammenhang, oder? Und Sacharja 3, 4 bis 5 heisst ganz schön, dass man Jeschua aber hatte unreine Kleider an und stand vor dem Engel, der anhob und sprach zu ihm, die vor ihm standen, tut die unreinen Kleider von ihm. Und er sprach zu ihm, siehe her, ich nehme deine Sünden von dir und lasse die Kleider anziehen. Und ich sprach, setzte ihm einen reinen Kopfbund auf sein Haupt und setzte ihm einen reinen Kopf auf sein Haupt und zog ihm Kleider an. Und der Engel des Herrn stand dabei. Das stört auch die prophetische, hey, wenn du Buß tust und zurückkommst, dann kleide ich dich wieder ein. Dann mache ich dich zu meinem Sohn, zu meiner Tochter. Oder? Und dann gibt es das Freudenfest. Und er spricht dann, dieser, mein Sohn, war tot, ist aber wieder lebendig geworden, er verloren ist gefunden worden. Das heißt, er sagt ganz klar, es ist mein Sohn. Und er hat sich gefeiert. Das ist die Entscheidung vom Vater. He? Genau. Und dann kommt der Kollege Essig, der ältere Sohn, noch ins Bild. He?
Ich merke einfach, der Prozess vom Bußtun, vom Umgang, ist gar nicht einfach. Und der fällt uns nicht einfach und der kommt uns nicht einfach gerade so entgegen. Sondern müssen wir wirklich in uns gehen. Wir haben schon oben im Vorbereiten, wo braucht es die Prozesse in meinem Leben? Wo braucht es die Prozesse in deinem Leben? Um wirklich können, an dem Feststellen zu nehmen, an das Fest wollen wir. An dem Fest ist es gut. Aber für uns alle nur seine Barmherzigkeit bringt uns also das Fest. Genau, und der weltliche Sohn. Und jetzt kommt der andere, der Selbstgerechte. Ja, der hat so drei Sachen, die er wirklich seine Beziehung zum Vater bestimmen. Und das ist Leistung. Er ist in einem Arbeitsverhältnis mit dem Vater. Er leistet, und zwar immer, jeden Tag. Er ist da, steht früh auf, macht seine Sache. Moral und Verzicht. Die drei Sachen bestimmen den anderen Sohn. Und macht die Beziehung zum Vater schwer. Und macht alles ein bisschen schwierig. Genau. Dort steht er und hat zum Vater gesagt, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten und hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nie habe ich deine Gebote übertreten, das ist ja moralisch. Nie habe ich irgendetwas falsch gemacht. Recht vorwurfsvoll, sagt er das im Vater, auf eine überhebliche Selbsteinschätzung. Der Glaube mit bestimmten Vorschriften. Er hat auf seine Kraft vertraut, kann man auch Gesetzlichkeit sagen. Und die verurteilen die auch meistens andere, was er hier ja auch macht, die jüngeren Brüder verurteilen. Sie probieren es diszipliniert und ein korrektes Leben und das verlangen sie nachher auch von den anderen. Und ich merke, wie wir haben alle so eine Tendenz, wir haben auch diskutiert, auf welchen Sohn habe ich jetzt Tendenz? Kann ich euch selber beantworten. Ein bisschen Freiheit, ein bisschen irgendwo durchlaufen. Oder der, der einfach eigentlich alles richtig macht. Dann sagt er, nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Neben der Verurteilung kommt jetzt wirklich auch noch eine tiefe Verachtung rein. Wo Moral so der Boden ist und die Grundlage ist, kommen wir schnell zur Verurteilung. Der Vater hat dem jüngeren Sohn vergeben. Warum? Weil er ihn einfach gern gehabt hat. Die Liebe war seine Motivation. Darum hat er ihm vergeben. Und der Ältere hat sich wie geweigert, dem zu vergeben, weil er ja schon eine bittere Oder gehabt hat. Und weil er schon bitter war, ist er auch unempfänglich geworden für die Liebe vom Vater. Ganz wichtig. Dort, wo wir bitter werden, werden wir unempfänglich für die Liebe. Und dort hast du gedacht, hey, wie manchmal sehe ich Menschen einfach durch meine Augen. Und wo, wenn er geschaut hat, wie der Vater geschaut hat, wäre es gar kein Problem gewesen. Dann wäre er das Fest, hat sich gefreut, dass die Brüder wieder da ist. Keine Sache. Aber es ist ihm wenig gelungen, durch die Liebe, durch die Augen vom Vater zu schauen. Im Hebräer 12,15 heißt es, und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie verunreinigt werden. Passen wir auf, dass wir nicht bitter werden und Gnade vom Herrn verpassen. und auch das Fest verpassen und alles verpassen, einfach weil wir irgendwelche Einstellungen haben, weil wir bitter werden. Und die Beziehung unter Geschwistern dürfen wir auch nicht unterschätzen. Ich denke, der ältere Sohn, der einfach eifersüchtig auch war, auf eine jüngere, ich weiss zwar nicht warum, eigentlich hat er viel grösseres Scheissleben gehabt. Kein und Abel, ich merke, wie die Familiendynamiken sind immer wieder vorhanden. Sind wir vorsichtig. Entweder bei unseren lieblichen Geschwistern oder auch hier innen. Haben wir auch Geschwister, die haben wir auch Brüder und Schwestern.
Ganzen Haufen.
Mhm. Und dann der Verzicht, den er gelebt hat, du hast mir nie einen Bock gegeben. Nie habe ich etwas gehabt. Der Verzicht hat er selber ausgesucht. Er hat sich jegliche Freude verkniffen. Er ist ganz einfach geschaffen. Und nicht, weil er nicht Lust gehabt hat, sondern weil er einfach das Gefühl hat, das macht man nicht, das Sohn. Noch das Fest, noch Kollegen einladen, nein, das macht man nicht. Und was für ein Schock für den, wo der Vater für den Nichtsnutz von Brüdern einfach das beste Kalb für ihn nimmt. Tut doch ein bisschen, es hat schon seinen Triggerpunkt. Der Ältere tut dem schon auch ein bisschen leid. Es triggert schon ein bisschen und gleich. Ja, wenn wir uns selber nichts gönnen, gönnen wir auch den anderen nichts. Nehmen wir so Dynamiken. Ja. Der ältere Sohn hat sich klar benachteiligt gefühlt in dieser Sache. Trotzdem, als er 2/3, 1/3 hatte, genau, er hat sich benachteiligt gefühlt. Und er hat einen bescheidenen, sauberen Lebensstil gehabt, aber es hat ihm an Ausstrahlung und Freiheit gefällt. Und ja, so ein Verständnis von Christsein, wie der Sohn gehabt, macht wirklich krank. Es macht krank, es ruiniert die Beziehung zum Vater. Und wenn wir dort draussen stehen, wie der Ältere das Herz voll Vorwürfe haben, werden wir unglücklich. Niemand will wegen uns nachher in die Familie kommen, weil es ist ja nur ein Krampf dort. Man muss Recht tun, Verzicht, Moral, Leistung. Keine Lebensfreude, nur Frust und Arbeit. Vielleicht die einzige Freude war, dass es diesem noch schlechter geht, und das ist jetzt auch nicht mehr der Fall. Man weiss es nicht.
Das ist hypothetisch, aber ich glaube, ihr könnt euch gleich ein Stück weit in diese Situation hineinfühlen, wenn wir das sagen. Ich wüsste, denke ich, geht da gerade das Licht auf. Genau. Wie der Sohn dort, ist interessant. Wir haben einen interessanten Kommentar gelesen in dem Zusammenhang. Der Sohn, der wird aufmerksam, Vers 25, muss nicht einblenden, das ist ironisch. Und die Reaktion, wenn wir das Menschen anschauen, von dem Sohn, ist völlig verständlich, oder? Es ist klar, hallo, was ist los? Geht's eigentlich noch, oder? Wie soll man nur, aber es fehlt das entscheidende Element namens Gnade. Weil das Element ist in seiner Reaktion nicht drin. Und das ist genau das, was wir immer sollten haben. Immer. Das ist nur dieses Immer, das stimmt. Hey. Ich brauche das Wort nicht gern viel. Aber das mal stimmt immer. Gnade muss immer drin sein. Und das ist aber das, was der Vater hat, von dem her. Und jetzt ist es so wieder interessant, auch wieder durch ein paar kleine Details. Der Sohn hört etwas, das ist ja noch kein Problem, und dann fragt er einfach einen Knecht. Und er geht dort nicht an den Ort vor Information, an die Informationsquelle, wo wirklich das Zeug genau weiss, sondern einfach einen Knecht. Der Knecht, das ist wichtig, der Knecht, das ist mega interessant, ich werde das noch ein bisschen ausführen, der Knecht, der sagt nichts Falsches. Der sagt einfach, was passiert ist. Oder? Die Aussage vom Knecht ist ja korrekt. Oder? Wie häufig kann ich den Knecht fragen, was der Vater denkt? Oder was los ist? Wann frage ich den Knecht und wann frage ich den Vater? Sagen euch die Frage ganz viel der Knecht und viel nicht der Vater. Und wenn ihr den Vater fragt, bekommt ihr eine richtige Auskunft. Vom Knecht gehört nur die Hälfte. Fragt nicht mehr den Knecht. Lernt den Vater fragen. damit er die richtige, komplette Information mit der richtigen Herzenshaltung bekommt. Der Knecht war immer noch Knecht gewesen, der hat eine schlechte Stellung gehabt, dem ist ja eigentlich gleich gewesen, wenn der Sohn zurückkommt, oder? Ich bin einen Weg Knecht, ich bin ja nicht gefährdet in meiner Stellung. Der Sohn hat sich gefährdet gefühlt in seiner Stellung, der Knecht. Das ist ihm egal, oder? Von dem, ja, hey, los, die Sohn verloren gewesen, die Brüder sind verloren gewesen, das ist ja schon cool, oder? Nein. Ist nicht ganz so gut angekommen, dem Sohn. Können wir ein Stückchen nachvollziehen, aber ich glaube, über das werde ich noch relativ viel mehr sagen, auch noch von mir her, und ich extrem wichtig finde, dass wir es lernen verstehen. Aber er fragt auch wieder, der Sohn fragt auch wieder am falschen Ort. Wir als Söhne und Töchter vom Herr, wie häufig fragen wir Knechte, wenn wir den Herr könnten fragen? Das ist das, was ich willkommen entwickeln. Das ist ganz etwas Wichtiges. Und wenn ihr noch nicht wisst, wie der Vater fragt, dann lernt es. Dann könnt ihr einen Knecht oder einen Bruder oder eine Schwester dazu fragen, wie man das lernt, dass man den Vater richtig fragt, damit der Vater entsprechende Informationen geben kann. Das ist mega wichtig. Ganz etwas Entscheidendes. Oder? Und so ist er nachher und hat echt ein Anger-Problem. Da wird aber zornig und wollte nicht hineingehen. Und auch hier jetzt wieder. Jetzt kommt der Vater wieder und geht auf einen ein. Genau gleich auf den anderen. Er sagt, und dann kommt das, was Mini vorhin gesagt hat und alles erzählt hat, und er gejammert hat und so weiter und so fort. Genau.
Genau, der Sohn, der brave Sohn wird verrückt. Es war doch nicht ganz so weit her gewesen, wie er sich selber eingeschätzt hat, dass er nie etwas falsch macht. Er wird verrückt auf den Vater. Und es ist schon etwas, was man überlegt, wenn so die Moral und die Frömmigkeit und die Leistung ist, plötzlich platzt der Kragen. Schon manchmal beobachtet. Plötzlich übersäuert er die Sache doch.
Ja, genau, und zwar ziemlich.
So in aller Gerechtigkeit innen, plötzlich und also ich habe schon Sachen erlebt, dass der wirklich schnell umdreht und schnell sich gegen den Vater wendet. Es ist gefährlich, so zu leben wie der ältere Sohn, weil das verhält nicht. Es verhält nicht und es bringt uns nicht das Fest. Und auf einmal, ich sehe so viel einfach kranke Christsein-Sachen. Man kann so warum psychotisch werden. Ich habe noch einen wirklich, wenn ich mir das durchgelesen habe, ich schon gedacht, Depression, was auch immer, es kann von anderen Orten herkommen, aber es kann auch von dieser Seite herkommen. Falsch gelebt Christ sein. Wir müssen auf Sachen verzichten, wir müssen Moral haben und Leistung. Macht uns krank, macht dich krank. Und du stehst zuletzt verrissen mit einem hängenden Kopf und einem bockigen Herz. Das ist das Resultat von dem Christ sein. Immer, immer wieder. Und täuscht euch nicht, auch dass er kommt heim und fragt den Knecht und wird verrückt. Mega unangenehm für einen Knecht, weil der Sohn wird verrückt, er steht dabei, kommt etwas ab, über was er nichts dafür hat. Er hat nur gesagt, was er weiss, es ist ein Fest dort drin.
Und sie ist ja noch gestumm, das war ja nicht falsch gewesen.
Wer zum Vater, hat ihm der Vater von Anfang her erklären können. Es hat so ein anderes Bild gegeben über die ganze Situation. Passen wir auf, dass wir nicht zum Knecht gehen. Gehen wir zum Vater. Und der erklärt es uns. Man kann nachher auch sagen, jetzt bin ich gerade ein bisschen frustriert. Aber der Vater, wenn man nachher spürt, wie es der Vater meint, hey, was mir ist, ist auch dir. Du hättest können. So manchmal hättest du können, es festmachen. Aber der Herr zwingt uns Sachen nicht auf. Das Reich Gottes gibt so viel her. Brauchen wir die Sachen? Brauchen wir die Möglichkeiten, die das Reich Gottes gibt? Wir haben es schon so auch das Verzicht-Evangelium. Wir sind in so ein paar Situationen gekommen. Ich
muss noch ein paar Sachen dazu
so sagen. So
unbedingt.
Früher an, ja.
Selber, das ist speziell.
Einfach so das falsche Verständnis vom Glauben. Und es hat mich tot unglücklich gemacht. Und er ist dort gestanden. Und dann gleich wieder der Vater, der genau gleich auch dir kommt und sagt, wo rauskommt und mit ihm redet. Und er greift ihn an. Ja. Und einfach das, ja, das mit dem Knecht, das erste Knecht gefragt, mir ist nachher die Bibelstelle noch gekommen, 1. Korinther 1, 8, 9. der wird euch auch festmachen bis ans Ende. Das, wenn wir ja wollen, festbleiben bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Nicht zur Gemeinschaft mit dem Knecht. Schon zum zusammen sein mit dem Knecht und zum Schwätzen mit dem Knecht und zum zusammen feiern mit dem Knecht, aber nicht für die Auskunft, die entscheidend ist für mein Leben. Und nicht der Knecht ist gesund, sondern der ältere Sohn ist gesund, der es dir geholt.
Das ist wichtig, ja.
Oder dann 1. Timotheus 2,5, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. Das ist die zwischen der Vater, der dort sagt, weist natürlich auch viel einfach auf Jesus her. Auf die Gnade, die möglich wird, auf die Barmherzigkeit, die möglich wird, wenn er dann am Kreuz gestorben ist. Wir sind ja gar noch nicht so weit in der Geschichte.
Genau.
Der Vater, der rausgeht und ihn einlädt, der Ältere hat wirklich den Kopf hängend, keine Freude, Bitterkeit, Bockig. Wieder spängstig.
Genau, das ist die Situation. Jetzt, und zu mir ist gut gesagt, wir sehen der Haltung von dem zweiten Sohn etwas, wo wir grundsätzlich als Haltung von der Schweizer frommen Szene oder von der Schweizer Kirche ein Stück weit würde deklarieren. Ich sage nicht die Gläubigen, sondern die Schweizer Kirchenlandschaft. Gesetzlich, religiös, gleich Eifersüchtig, neidisch, dann ein bisschen Armutsevangelium, denken wir an die vielen verzichtenden Mönche und so weiter und so fort. Und man muss es immer richtig machen. Ah, sorry, sind wir doch ehrlich. Das ist doch das Bild, das die Leute haben, die Frommen nicht kennen, oder? Das ist nicht der Hand herbeizogen. Excuse me. Das ist das Bild, das sie haben von uns. Und gegen das Bild kämpfen wir permanent an. Aber das ist der Sohn, der daheim geblieben ist. Und das ist das Problem, wenn Menschen das Reich Gottes nicht leben, sondern sich irgendeine Knechtschaft aufoktroyieren. Ich werde noch ein Gebet lesen von einem Mann, der das nicht gemacht hat. Und das ist das für mich. Ich sehe mich ganz klar als der Sohn, der daheim geblieben ist. Ganz klar. Meine Geschichte war definitiv auch nie ausschweifend. Meine Geschichte war sehr schön fromm. Zum Glück sind manchmal im Jahr nicht so fromm wie der. Es hat sicher 20, 25 Jahre nicht mehr zum Glück. Darum kann ich auch anders sagen, es geht definitiv auch ganz anders. Und der Mann namens Jabez hat ein Gebet gesprochen von dem her. Jetzt habe ich 1. Chroniker 4, 9 bis 10. Jabez aber war angesehen als seine Brüder und seine Mutter nannte ihn Jabez, denn er sprach, ich habe ihn in Kummer geboren. Oh je. Aber, und Jabez rief Gott Israels an und sprach, ach, dass du mich segnest und mein Gebiet mehrest und deine Hand mit mir wäre und schaffest, dass mich kein Übel bekümmere. Und Gott ließ kommen, worum er ihn bat. Ich liebe das Gebet. Das ist mal einer, der das Reich Gottes nimmt. Dann nimmt die Verheißungen, die wir haben, ernst. Sagt, Herr, mir mein Gebiet und mach, dass nichts Schlimmes mir entgegenkommt. Und der Herr sagt, Amen, mache ich. Nicht schlecht, hä? Und das ist Reich Gottes. Nicht, oh ja, nicht ich. Das ist das Problem. Wir haben brutal viele Verheißungen. Das Wort Gottes ist voll Verheißungen für unser Leben. Für unsere Kinder und wir nehmen sie nicht. Und das eine ist die Thematik vom Armutsevangelium. In dieser Church, wo wir waren, haben die armen Seelen von Pastoren zum Teil nicht einmal den Lohn bekommen. Weil wir sind halt einfach eine arme Church. Wir haben gerade nicht genug Geld. Sagst du, wir haben kein Geld gehabt, ist richtig. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie der Herr sagt, ganz klar, 1. Korinther 9, ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Du hast im Ochsen, der Christ nicht das Mal verbinden. Auf deinem Hintergrund muss man euch zehn fragen, wenn ihr vielleicht weht. Weil wir überzeugt sind, dass es stimmt, dass der Arbeiter seines Lohns wert ist. Das ist ein kleines Beispiel. Das andere ist interessant. Ich muss mich so gut erinnern, wenn ich ein paar Mal darüber geredet habe, gewisse Leute mit pastoralen Aufgaben, wenn die fortgegangen sind, ist daheim der Teufel los gewesen. Gell, haben wir ein paar Mal diskutiert. Das ist auch, und zwar, ich sage es bewusst so, ist Absicht. Es ist immer etwas Schräges passiert. Ich bin überzeugt, ich kenne da solche Leute. Das sind Leute, die das Reich Gottes nicht in Anspruch nehmen. Im Reich Gottes heisst, wer der Herr fürchtet, ein sicheres Fest und an seine Kinder werden bestimmt. Sprüche 14, Vers 26. Das heisst, wenn ich als Haupt aus dem Haus gehe, dann weiss ich, dass mein Gott daheim schaut. Und so gibt es viel mehr Bibelstellen. Wir haben es vor kurzem gehabt, gerade letztes Mal. Petrus fragt Jesus, Jesus, wir haben alles verlassen, was haben wir dafür? Wenn Jesus sagt, ja, musst du sein hüten. Nein, was hätte ich gesagt? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet hundertfältig zurückbekommen, bloß ewiges Leben. Hundertfältig auf dieser Erde. Bloß ewiges Leben. Es soll mir niemand sagen, dass wenn ich mich ins Reich Gottes einsetze, dass ich ganz sicher einfach nur rausgehe. Es kann passieren. Wir werden Leiden haben. Aber auch dort, wie wir in einem Leiden hineinstehen. Aber die Verheißungen im Wort Gottes, wenn wir mit Jesus Christus unterwegs sind, sind gewaltig. Für jetzt und für die Ewigkeit sowieso. Und sie sind nicht so, dass wir nicht den Vater fragen könnten, Vater, hast du mir ein Böckchen, das ich feiern kann mit meinen Freunden? Der Vater wird nicht sagen, was für eine arrogante Haltung geht es eigentlich noch? Nein, das heißt, was hast du für einen Grund? Ja, weißt du, also komm, kannst du ein Böckchen haben und jetzt feiert er und genießt es und seid dankbar, dass ihr in meinem Haus sein könnt und es geniessen könnt. Weil ich gebe euch von Herzen gern. Das ist das Reich Gottes. Und das ist das, was ich will. Dass wir das lernen, leben. Und dass die Leute uns sehen, dass sie nicht die griesgrämige Kiste sehen, sondern die wirklich Freude haben an Gott und dem Reich, wo sie drinnen dürfen sein. Alles andere ist einfach ein Seich. Und es macht bitter und es macht depressiv und dann gibt es die fromme Psychose, gell? Offizieller Begriff religiöse Psychose, gell? Hast du mir auch schon erzählt, den hast du schon getroffen. Am Arbeiten. Und für mich ist das die wichtigste Message, für mich als einer, der dabei ist, nehme das Reich Gottes mit allen Elementen in Anspruch. Und dann bin ich auch bereit zu sagen, wie der Hiob, das ist wichtig. Wir haben es gut empfangen, warum sollte ich schlecht nicht empfangen? Gehört auch dazu, hä? Aber unter dem Strich ist der Hiob brutal gut zurückgekommen. Brutal gut. Unter dem Strich ist das so zählt. Der Petrus hat verlassen, aber er hat bekommen. Und das ist so wichtig. Und dieser Sohn hört beim Verlassen auf. Und will es bekommen nicht nehmen. Dieser Frommen gibt es ganzen Haufen. Nicht nur in der Schweiz. Und das ist extrem unangenehm. Und das ist nicht anziehend. Also mir erstaunt es nicht, dass die Unfrommen, die Ungläubigen, mir erstaunt es nicht, dass sie so lange schauen müssen, bis sie etwas gefunden haben, dass es etwas angenehmeres als immer das, was man so gehört hat, also das Griesgrämige. Das tut mir so leid, aber es überrascht mich nicht. Man sieht immer noch viel zu viel von dem. Das ist das hier. Das ist das, was man nicht weiß.
Ja, und das Leben ist schon nicht so einfach. Ich merke, wie, eben, wenn wir heimlaufen, begegnet uns zuerst der Knecht. Oder es ist viel einfacher, den Knecht zu rufen als den Vater. Aus diesen Schätzen Gott zu holen, ist nicht so einfach. Ich habe mir nachher schon auch überlegt, was heisst denn konkret in unserem Leben? Eben, und wir haben uns an die Bernzeit zurückerinnert. Oh. Die Pastoren an dieser Weissensteinstrasse, das waren Wohnungen, die die drin gewohnt haben, mit 3, 4 Kindern. Du bist gerade alles ab und ab geflogen. Man hat den Lohn nicht bekommen. Das war einfach klar gewesen, wenn du einen frommen Job hast, dann gibt es Verzicht, und zwar in grösserem Ding. In dem haben wir jahrelang zugeschaut, ja. Einfach so. Ich merke, es wird gelebt. Und gleich ist es nicht so einfach, diesen Zugang zu finden. Zu dem Vater. Fragen wir den Vater, gehen wir die Schätze holen.
Yes, unbedingt.
Und es ist schon auch, merkt man, einfach so eine Situation ist mir gekommen, wo Joel jung war, so 16, 17-jährig, ist sie mega gern reisen. Das hat sie einfach gern. Sie hat viele Ferien gehabt, weil sie studiert hat. Und dann habe ich ein paar Mal zu dir gesagt, hey, das ist nur möglich, dass du das willst. Sie ist einmal einen Monat auf Amerika, man hat irgendjemanden gekannt und sie hat dort wohnen können und sie und ist wieder heimgekommen. Und er hat gesagt, du weißt schon, das ist nur möglich, weil wir im Reich Gottes sind. Richtig. Sonst hätten wir die Möglichkeit nicht. Und so viele Sachen, die wir können erleben im Reich Gottes sind, wo wir sonst die Möglichkeiten nicht haben. Aber es ist immer auch wichtig, steht es uns dazu oder nicht. Wir müssen unsere Stellung wissen.
Ja.
Wir müssen wissen, was von diesen Schätzen uns zustehen und was nicht. Das ist gar nicht so einfach für uns Menschen. Manchmal so, ja, ich bete jetzt, ich weiss doch nicht, für was gibt das ganze Wohlstandsevangelium, ja. Wenn wir nur Glauben haben, dann sind wir gesund und fit und haben alles. Das vertritt ich überhaupt nicht.
Absolut gar nicht, ja.
Aber es gibt einen Schatz beim Herrn, wo wir viel nicht Zugriff machen, trotzdem wir es hätten.
Genau.
Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht den Zugriff machen auf unsere Brüder, da, wo eigentlich ihm gehören. Ich kann nicht dem älteren Sohn seine 2 Drittel holen, weil ja nur 1 Drittel. Wichtig, und das ist verschieden. Aber den Drittel habe ich. Und ich merke viel, dass wir den nicht ausschöpfen.
Ja, bei weitem nicht.
Wir haben auch nicht, es ist nicht einfach, aber wenn wir an dem Hof leben, es ist nicht einfach, er hat jetzt das Beispiel vom Sohn, der die Möglichkeiten genannt hat, ist gar nicht hier. Aber eben, es ist, wie du vorhin gesagt hast, das Leben bringt Leiden. Das Leben bringt schwierige Situationen. Aber wir müssen nicht verbittern daran. Der Herr gibt andere Möglichkeiten.
Das andere ist ein falsches Märtyrium. Und das ist etwas, was wir ganz gut kennen, von vielen Orten her. Und das ist nicht das, was die Bibel predigt. Ich finde das nicht in der Bibel. Excuse. Ich könnte mir es gerne zeigen, wenn ich es vielleicht überschaue, beim x-mal lesen. Kann schon sein. Aber ich finde das nicht. Weder das Wohlstand, das mal noch das Armutsevangelium, aber ich finde einen riesigen Schatz an Verheißungen, die wir wirklich in Anspruch nehmen können. Und mit denen sollen wir lernen leben, wenn wir aufrichtig und korrekt laufen. Das ist ein kleiner, ganz einfacher Nebensatz. He? Mega wichtig.
Und der ältere Sohn kommt jetzt in einen Prozess genau gleich wie der jüngere.
Genau, absolut.
Er muss umdenken, er muss Buße tun über seine Morelle, über seine Selbstgerechtigkeit, über sein Verzicht halten, über seine Leistung, muss er Buße tun und umdenken. Und denn, wenn er seine Füße auf die Barmherzigkeit Gottes hat, dann ist er auch am Fest. Und wenn er das nimmt, wenn er es schafft, umzudenken, dann kann er sich freuen, als seine Brüder wieder daheim ist und sie können es lustig haben, zusammen feiern. Die Geschichte sagt das eben aber nicht. Ich weiss nicht, was der ältere Sohn macht. Schafft er es als Fest oder schafft er es nicht? Aber er muss durch den genau gleichen Prozess durch. Umdenken, Buss tun. Hey, er war frech zum Vater, er hat ganz viel nicht richtig gemacht. Er hat den jüngeren Sohn verurteilt, was auch immer. Ganz viel in seinem Leben ist auch nicht korrekt gelaufen. Er hat sicher ein Stück weit ein besseres Ding gewählt.
Er hat den besseren Ort gewählt, die müssen wir nicht diskutieren. Das ist mega wichtig. Die Haltung ist nicht zwingend die bessere, aber der Ort ist ganz sicher der bessere, beim Vater zu bleiben. Da müssen wir nicht diskutieren.
Aber jetzt muss er umdenken.
Aber man kann am richtigen Ort falsch denken.
Und das ja. Umdenken und das Bußtun ist so wichtig in unserem Leben.
Ja. Ja, und ich merke, ich mache jetzt vielleicht einen sehr unfrommen Kommentar an für uns Zeichen. Das Fest war ja nur eine Situation, das ist wichtig. Auf die Fest dürfen wir uns freuen. Aber ich sage euch eins, das ist etwas ganz Wichtiges. Es ist 1000-mal besser, immer beim Vater zu bleiben, als einmal mit einem Freudenfest wieder begrüßt zu werden. Und das ist das, was wir müssen lernen leben. Ganz wichtig. Viel, viel wichtiger. Das Freudenfest ist super. Und ich nehme jedes Freudenfest, und ich bekomme, wenn irgendjemand zurückkommt. Halleluja, habe ich Freude. Aber das ist ein Fest. Das andere ist das Leben. Wichtig. Und das ist der Vater, sagt, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mir ist, ist dir. Und das ist das, was wir müssen lernen verstehen. Du bist alle Zeit bei mir und alles, was mir ist, ist dir. Und wegen dem neidisch werden auf einen, der ein Freudenfest hat, weil er endlich wieder zurückkommt zu seinem Sch, oder? Ist definitiv peinlich. Und gleich passiert es relativ schnell.
Und ja, wie merkt so der Gottesdienst, jetzt nur das hier zusammen sein, kann eigentlich gerade so ein Fest sein. Immer wieder. Und gleich, der Weg von der Tür bis hierher ist nicht immer einfach. Der Weg hier reinzukommen, dann fällt das etwas ein einfacher, dann ist es etwas schwieriger. Der hat ein bisschen das Privileg, der hat ein bisschen das Privileg. Wem sage ich heute? Wir sagen
ich habe nicht auch noch heute gesagt, gell?
Genau, der Marc hat nicht auch noch heute gesagt. Ich sage sowieso fast niemandem heu. Dann bin ich nicht so gut, muss ich noch lernen. Manchmal ist es so wie eine Wand von Menschen, die mit durchbrechen musst. Für dich ist das schwierig, aber hier zwischen diesen zwei Türen kann schon so viel stattfinden. An Ablehnung, an Widerspenstung, an Bockigem, an ich mache lieber etwas anderes, bis ich da innen bin. Und ich wünsche mir, dass wir hier innen immer wieder einfach Jesus treffen können. Hören, was sagt Jesus, was denkt Jesus über dein und mein Leben? Seine Barmherzigkeit. Hier, wenn wir seine Barmherzigkeit nennen, haben wir gewonnen. Nicht mit Leistung, nicht mit sich, nicht mit dieser Welt, nicht mit irgendwelcher Freiheit, sondern seine Barmherzigkeit lässt uns siegen. Und seine Barmherzigkeit in meinem Leben, aber auch über anderen, tun wir nicht so urteilen und wissen wir es nicht besser. Schaffen wir es an das Fest, es hat viel Gegenwind. Immer wieder in unserem Leben. Wir haben zwei Mächte, die wir dienen. Und es ist nicht einfach, bei Jesus zu bleiben. Der Sohn zu sehen, der dort ist und der am besten mit einer guten Haltung. Und an dem Fest dabei zu sein. Immer wieder, in Gott immer wieder zu freuen über die, die zehnmal nicht gekommen sind, aber heute können wir sie anscheinend gerade. Immer wieder dabei zu sein und uns freuen. Jesus hat wirklich, dass wir uns freuen. Du sollst aber fröhlich und guten Mutes sein. Und dann denke ich, da kann ich gerade überhaupt nicht. Und es ist auch da innen, wenn du sagst, ich will jetzt den Herr anbeten. Drehe mein Herz. Denke um. Von dem, was war, von dem, was mir nicht passt, von dem, wo ich das Gefühl habe, ich komme zu kurz und zu lang und weiss ich nicht was alles. Und dann sagt er, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Und das zeigt mir einfach auch, er ist tot gewesen, und ist wieder, er ist ja nicht wirklich tot gewesen, aber er ist tot gewesen. Er hat überhaupt nichts recht gemacht, der hat nichts gebracht. Er ist tot gewesen. Da ist nichts mehr vorhanden gewesen. Und gleich hat er die Sohnschaft wieder bekommen. Er war verloren und ist wiedergefunden. Er ist selber wieder heimgekommen. Gehen wir heim und fragen wir nicht den Knecht, sondern fragen wir den Vater und kämpfen wir uns immer wieder durch, dass wir fröhlich und guten Mutes an dem Fest können sein. Wenn wir Gnade und Barmherzigkeit vom Herr verstanden hätten, könnten wir immer fröhlich sein und guten Mutes. Wenn wir den Himmel vor Augen hätten, was auf uns wartet, wenn wir es verstanden haben, wo wir wären ohne ihn, könnten wir immer, es wäre immer genug, zum fröhlich sein und guten Mutes. Am Ende immer von einem von diesen Söhnen hängt uns irgendein Bein.
Amen. Wir kommen zum Abendmahl. Der Tisch vom Herr, das Fest vom Herr, wo wir dem Herr begegnen können. Und ich möchte euch wirklich einladen, nehmt euch 2-3 Minuten Zeit, euer Herz zu prüfen, ob tatsächlich am linken oder rechten Bein. Was?
In uns.
Ja, genau. Geht in euch. Er ging in sich. He? Geht in euch. Und schaut, ob am linken oder am rechten Bein einer von den Söhnen hängt. Und wenn es so ist, dann schüttelt ihn ab. Es gibt nur einen Weg zum Abschütteln. Das ist Buss tun. Ich möchte euch wirklich einladen für das, weil das Leben im Reich Gottes, im Haus vom Vater, ist sensationell. Sensationell. Wir haben ja gesagt, wir haben ja, dank euch, ein paar schöne Tage gehabt, gell? Letzte Woche. Es war wirklich schön gewesen, aber es ist nichts im Vergleich zum Reich Gottes. Wir sind heimgekommen, wo ist es gewesen? Wo sind wir gewesen? Im Freitag, das ist im Freitagabend. Ja, im Freitagabend sind wir nur schnell gekommen, daher, Oder war es gestern Abend? Ich weiß nicht mehr. Gestern Abend, wo wir die Oper haben. Einfach nur der Herr kommt, die paar Jungen zusammen am Essen vorbereiten. Gestern war es. Und dann bin ich rausgegangen und gesagt, weißt du, es war ja schon schön gewesen, aber das ist einfach tausendmal besser. Weil das hat Ewigkeitswert. Und das Miteinander. Das ist unschlagbar. Und das ist das Herz, das wir wollen, für uns alle. Weil das ist ein fröhliches, glückliches Herz. Und für das, ich könnte noch jetzt 2 Minuten Zeit nehmen, aber du musst noch etwas sagen, gell?
Genau, ich merke einfach, wir haben noch nicht 10% von dem Reich Gottes geschmeckt. Wir alle nicht. Das ist so viel mehr. Wenn wir das Vaterhaus wirklich würden kennen und schmecken, wie es ist an dem Fest. Was der Vater wirklich ist, wie barmherzig und lieb das er ist. Wie willkommen heissend. Und was er alles, wie manches Kalb er noch wird schlachten für uns. Wie manches Fest er noch wird machen für uns. Ich wünsche mir so, dass wir in diesen Reichtum verlaufen, was er für uns hat. Einfach für genau. Dein Leben an Gutem.
Absolut, ja.